bis diese Botschaft zu Ende kommt, dass das nicht mehr der Fall ist heute. Matthäus 6. Matthäus Kapitel 6, ich lese Vers 5 bis 15 vor. Matthäus Kapitel 6, Vers 5 bis 15 lese ich vor. Letzte Woche habe ich davon gepredigt, aus Verse 5 bis 7, oder 5 bis 6 eigentlich. Und heute dann predige ich noch einmal drüber oder davon und dann in zwei Wochen wieder von diesem Text. Und dann nachher habe ich noch eine Predigt über Gebet. Matthäus 6, Verse 5 bis 15. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in der Synagogen und an den Ecken der Straßen stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer. Und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern, wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von den Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergibt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergibt, so wird eure Vater auch eure Vergehungen nicht vergeben. Die Mehrheit von uns haben das Vaterunser als Kinder gelernt, auswendig gelernt, ich auch. Ist etwas, das ich schätze. Und darüber predigen wir, aber wir müssen verstehen, wozu das da in Gottes Wort steht. Menschen beten, weil Menschen religiös sind. Wenn du in einem großen Kirchengebäude hingehst, willst du immer bemerken, oder fast immer, sagen wir mal, fast immer, es entdecken, dass es auch Menschen dort gibt, die sitzen und beten. Bei jedem Anbetungsort für Maria kommen immer Menschen rein und raus, um zu beten. Wenn du in einem islamischen Mosk früh morgens hingehst, wirst du auch öfters Männer finden, die beten ganz früh am Morgen. Im aufgeklärten Deutschland gibt es über 50% der Bevölkerung laut Meinungsumfrage von Focus vor 7 Jahren, dass 50% der Bevölkerung an einen Schutzengel glaubt, zu dem sie beten. Die wichtigste Frage für uns ist nicht, ob wir beten sollen. Die meisten Menschen glauben schon daran. Die wichtigste Frage ist, wie wir beten sollen. Und darüber spricht Jesus. Einmal haben die Jünger ihn sogar gefragt. Und diese war nach der Zeit, da er dieses gelehrt hat in der Bergpredigt. Einmal haben die Jünger Jesus gefragt: Herr, lehre uns zu beten, wie Johannes seinen Jüngern das Beten gelehrt hat. In der Bergpredigt fängt Jesus mit Korrektur, also in diesem Thema, Gebet, fängt Jesus mit Korrektur an. Genauso wie man das immer wieder in verschiedenen Themen in der Bergpredigt Jesus anfängt, mit Korrektur. Ihr habt gehört, aber ich sage euch. Menschen tun, aber ich sage euch. Und jetzt kommen wir zum Gebet und er sagt, Menschen beten so, aber ich sage euch. Und er wollte zwei Dinge korrigieren, eigentlich zwei Dinge, die Menschen auf falsche Weise damals getan haben, auch heute tun. Erste falsche Gedanken oder falsches Handeln, erstes Irrtum, das die Menschen im Gebet machen, ist zu denken, dass das Gebet dazu da ist, hauptsächlich um Menschen zu beeindrucken. Sie stehen vor den anderen Menschen, beten laut, eigentlich über Dinge, die sie in ihren Kammern beten sollen. Das zweite Irrtum ist, dass ich durch mein Gebet, durch mein Vielgebet, Gott beeinflussen kann. Je mehr ich bete, je mehr ich mein Gebet wiederhole, desto besser kann ich Gott beeinflussen. So sagte Jesus, so denken die Nationen, die Gott nicht kennen. Das beste Beispiel, das ich in der Bibel darüber finde, ist damals, als Elia, der Prophet, die Herausforderung zu den Propheten Baals gegeben haben, dass Feuer herunterbringen soll. Und er hat gesagt, ich bete das Gleiche, wer Feuer vom Himmel schickt und derjenige, der das tut, der ist der wahre Gott. Und diese Priester haben durch den ganzen Nachmittag laut gebetet und Gebet wiederholt und immer wiederholt, O Baal, höre uns. Und der Elia hat zugehört, ist daneben gestanden, hat über sie gemeckert. Nicht gemeckert, er hat sich über sie lustig gemacht. Und dann schließlich hat er sein Altar vorbereitet und mit so ungefähr drei Sätzen gebetet und es kam Feuer von Himmel. So kurz war sein Gebet, so kräftig war sein kurzes Gebet. Das ist ein Irrtum. Die Menschen im Gedanken haben, wenn sie das damals gehabt haben, haben wir es genauso heute. Was man in dem Fall schafft, wenn man versucht, Gott zu beeinflussen, also durch das viel Beten und Dinge wiederholen, was man dadurch macht, ist zu versuchen, Gott zu beeinflussen. Als ob Gott die Sache nicht kennt. Also, wisst ihr was? Gott braucht meine Meinung nicht. Er versteht ganz wohl, was geschieht. Ich brauche seine Meinung. Gott braucht meine Meinung nicht. Ich brauche seine. Manche Leute, eigentlich glaube ich, die Mehrheit von den Menschen, die beten, vielleicht auch die Mehrheit von Christen, denken, dass Gebet einfach bitten ist. Jesus sagte, betet nun so. Und wenn wir merken, was er hier sagt, da verstehen wir, dass das Gebet viel mehr als Bitten ist. Viel, viel mehr. Und was Jesus hier uns gibt, ist ein Mustergebet. Findest du nur hier? Er gibt uns ein Mustergebet. Und wenn wir das so betrachten, das wird für unser Gebetsleben eine sehr große Hilfe. Es gibt 6 Bitten hier drin. 6. Und wir wollen uns heute Morgen nur mit den ersten beschäftigen. Weil der erste ist meines Erachtens das Wichtigste. Und lass mich so anfangen mit einer Definition. Und wenn ich das tue, dann versteht ihr, um was es geht hier in diesem Mustergebet. Dieses Vater unser. Gebet ist Kommunikation mit Gott, wenn das Herz im Einklang mit Gott ist. Ich wiederhole. Gebet ist Kommunikation mit Gott, wenn das Herz im Einklang mit Gott ist. Das erste Teil vom Gebet, das er hier uns zeigt, das er lehrt, ist Anbetung. Wenn ihr aber betet, Vers 7, sollt ihr nicht plappern wie die Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Betet ihr nun so. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Das erste Teil im Gebet ist Anbetung. Wir können auch diese Anbetung als tiefe Bewunderung beschreiben. Wahre Beter haben ein Vater-Sohn-Beziehung. In seinem Katechismus sagte Martin Luther: Vater unser im Himmel, was ist das? Gott will uns damit locken, dass wir glauben sollen, er sei unser rechter Vater und wir seine rechten Kinder, damit wir getrost und mit aller Zuversicht ihn bitten sollen, wie die lieben Kinder ihren lieben Vater. Kinder haben auf ganz natürliche Weise eine Sehnsucht, mit dem Vater zu sein. Wollen sie, sehr gern. Es kommt zu einer Zeit im Leben, da zu manchen Leuten Vater und Mutter langweilig vorkommen. Für manche Christen ist Gott auch langweilig. Ich meine Leute, die bereits Monate, Jahre, vielleicht Jahrzehnte gerettet sind. Für manche Christen ist Gott langweilig. Sie wollen Action. Aber die Bibel sagt in Habakuk, Kapitel 2, Vers 20, der Herr ist in seinem heiligen Palast. Schweige vor ihm, ganze Erde. Das muss ich verstehen, wenn ich richtig bete. Kleine Kinder bewundern ihr Eltern. Es geht darum, dass wir sagen, unser Vater, der in den Himmel ist, unser Vater. Kleine Kinder bewundern ihren Eltern. Wenn sie Alter 17, 18, 19, 20 oder so erreichen, dann können sie körperlich fast alles tun, was ihre Eltern tun. Manchmal viel besser als ihre Eltern das machen. Sie können sehr viel leisten, genau was ihre Eltern machen. Und viele Kinder fangen früher an zu denken, dass sie viel mehr als ihre Eltern wissen. Sie hören auf, Vater und Mutter zu bewundern. Übrigens, die meisten Menschen, die diese Gedanken haben, und vielleicht ist es die Mehrheit von jungen Leuten, die solche Gedanken haben, die meisten dann so ungefähr mit 25, 26 finden heraus, ha, Vater und Mutter sind sehr klug in den letzten 10 Jahren geworden. Zwanzig Jahre nach deiner Bekehrung kannst du immer noch nicht leisten, was dein himmlischer Vater leisten kann. Auch mit 100 Jahren kannst du nicht leisten, was dein himmlischer Vater leisten kann. Mit 100 Jahren oder mit 200 Jahren oder mit 1000 Jahren alt kannst du nicht so Dinge durchdenken, wie dein himmlischer Vater sie durchdenkt und gestaltet. Bewundern kann ich meinen himmlischen Vater immer, durch das ganze Leben durch, durch die Ewigkeit durch. Wenn wir mit Gott sprechen, sollen wir diese Gedanke haben, dass Gott ein liebender Vater ist, den ich mit Recht durch Ewigkeit durch bewundern darf oder soll. Ich denke, ich habe mit euch kommuniziert, dass einmal ist mein Sohn auf mich zugekommen oder wir waren im gleichen Zimmer und er hat etwas erzählt und dann hat er gesagt, aber Papa, du kannst das tun, nicht wahr? Denn du kannst alles tun, nicht wahr? Das war für mich Genuss. Und dann habe ich ihm die Wahrheit sagen müssen, dass das nicht stimmt, dass es Dinge gibt, die ich nicht tun kann. Ich wollte ihm nicht alles sagen, was ich nicht tun kann. Aber zu deinem himmlischen Vater kannst du hingehen und sagen, Vater, du kannst es tun, nicht wahr? Denn du kannst alles tun, nicht wahr? Und dein himmlischer Vater wird sagen, richtig geschätzt, ich kann alles tun. Was brauchst du? Gott möchte Zeit mit mir verbringen. Mit dir verbringen, wenn du sein Kind bist. Und darüber staune ich. Ich habe vor kurzem gesagt, dass manche junge Leute nach einer gewissen Zeit Vater und Mutter langweilig finden. Ich staune darüber, dass Gott mich nicht langweilig findet. Im Vergleich zu ihm sind meine Gedanken so verkehrt, so oberflächlich. Aber er will mit mir Zeit verbringen. Unser Vater, der in den Himmel bist. Bemerke, wo Gott wohnt. In den Himmel. Jesaja sagte, sein Thron ist in den Himmel. Gott ist sehr hoch erhoben. Wenn du betest, das sollst du nicht vergessen. Du betest zu dem allmächtigen Gott, der auf seinem Thron in den Himmel sitzt. Erstaunlich, nicht wahr, dass er überhaupt zuhört. Übrigens, er hört nur die Leute zu, die wirklich zu ihm gehören, die zu seiner Familie gehören, die sein Sohn als Retter für ihr Seele, für ihr Leben angenommen haben. Und Jesus sagt dann, dein Name werde geheiligt. Also geheiligt heißt, dass wir seinen Namen als heilig betrachten und auch behandeln. Gottes Name stellt seinen Charakter dar. Wenn wir über seinen Namen sprechen, sprechen wir auch über seinen Charakter. So kommt das in der Bibel vor. Manchmal kannst du in einem Buch schauen oder in einem Wörterbuch und Namen mal anschauen. Und du siehst, es gibt eine Bedeutung für den Namen. Und wir alle kennen Leute, wenn wir das wissen, wir alle kennen Leute und sagen, das passt ihm nicht, das passt ihr nicht, weil sein Leben schildert das Gegenteil von seinem Namen. In der Bibel, früh in der Geschichte von Israel gab es eine Frau namens Naomi, die in Moab gewohnt hat und ist zurückgekehrt, ist reich hinausgegangen, ist arm zurückgekommen, ohne Ehemann, ohne Kinder, alle gestorben. Sie brachte mit ihr nur eine arme Schwiegertochter mit. Und sie sagte zu dem Volk, nenne mich nicht mehr Naomi, nenne mich Mara. Naomi heißt freudig. Ich bin's nicht mehr, hat sie gesagt. Nenne mich Mara, Bitte oder Bitterkeit. Also, Namen hatten in der Bibel eine wichtige Bedeutung. Und Jesus sagte, geheiligt werde dein Name. So gehen wir mit Gottes Namen um. Gottes Name stellt sein Charakter dar. Deswegen ist sein Name heilig. Mit jeder Generation wird diese Wahrheit umso weniger verstanden. Eltern, lehre eure Kinder, Gottes Namen zu heiligen. Lehre eure Kinder, mit Gott in Gebet oder beim Bibellesen oder Bibelhören respektvoll umzugehen. Das kannst du sie lehren, wenn sie ganz klein sind. Ich weiß genau, wie es ist. Und ich wiederhole, manchmal sage ich dieses zu euch. Es gibt manche hier, die glauben, meine Kinder waren niemals böse, haben niemals etwas Falsches getan. Also meine Kinder sind wie deine Kinder, okay? Wurde genauso geboren. Und wir sind durch die gleichen Dinge gekommen. Und als wir unsere stille Zeit als Familie gehabt haben, Familienandacht, war es am Anfang wirklich schwierig. Sie sind vielleicht 2 Minuten gesessen, haben alle Konzentration verloren und wollten spielen. Und wir mussten sie festhalten und weiter in der Bibel lesen. Aber sie können es lernen. Sie können es wirklich lernen. Du kannst das beibringen. Der Herr schenkt dir Weisheit. Paulus beschreibt Gott so. In 1. Timotheus Kapitel 6 möchte ich, dass wir schauen. 1. Timotheus Kapitel 6, Verse 15 bis 16. 1. Timotheus Kapitel 6. 1. Timotheus Kapitel 6, Verse 15 bis 16. Erste Timotheus, Kapitel 6, Vers 15, der wird zu seiner Zeit der selige und allmächtige Machthaber zeigen, der König der Könige und Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann. Dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Er wohnt in ein unzugängliches Licht, den keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann. Wie Martin das vor 2 Wochen geschildert hat, sonst würden wir sterben. So ist Gott. Aber wir dürfen zu ihm beten. Reginald Heber formulierte die biblische Wahrheit für ein Anbetungslied so. Heilig, heilig, heilig. Gott, ewig Vater, hör, wie deine Kinderlied dich ewigen staunend preist. Heilig, 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 gnädig und allmächtig. Herr Gott Jehova, Vater, Sohn und Geist. Heilig, heilig, heilig. Heilige anbeten, vor dir legt die Kronen hin der Überwinderschar. Cherubim und Seraphim, preisend vor dich treten, der war und ist und sein wird immer da. Das kommt hauptsächlich aus Jesaja 6, auch aus Offenbarung Kapitel 4 und 5, wo Himmel und Gottes Thron beschrieben sind. Die Cherubim stehen Gott nebenan und schreien: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Und diese Äußerung ist so mächtig, dass die Bibel sagt, dass die Säulen im Himmel, im Himmelraum, die nicht leben, durch diese Äußerung bewegt werden. Das ist die Bedeutung von der Heiligkeit Gottes. Wenn wir Anbetung tun, dann müssen wir das uns feststellen, verstehen. Wenn wir beten, das müssen wir verstehen, zu wem wir beten. Übrigens, das ist ein Grund, warum wir eine gewisse Art von Musik in unser Gottesdienst benutzen. Weil wir das zu Verständnis bringen wollen. Wir beten den lebendigen, heiligen Gott an. Wisst ihr was, Geliebte? In der Bibel werden die Eigenschaften Gottes geschrieben, genannt. Und jetzt tun wir eine kleine Übung hier bei uns, okay, um zu sehen, wie viel wir wissen. Und ich möchte von euch hören, der Reihe nach, was sind Gottes Eigenschaften? Kann jemand mir eine Eigenschaft nennen? Bitte. Allwissend, allmächtig, allgegenwärtig, da haben wir die alle. Gut, und jetzt? Gerecht, barmherzig, treu, geduldig. Wie? Seine Güte hat kein Ende. Gnädig, voller Liebe, Licht, was mit Heiligkeit zu tun hat, souverän. Aber es wird nur über seine Heiligkeit gesagt. Dreimal. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Nur über seine Heiligkeit. Sogar nicht über seine Liebe, die wir hochpreisen und genießen, sondern seine Heiligkeit wird dreimal gepriesen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Du brauchst, Geliebte, keine bestimmte Formular zu benutzen. Du brauchst auch nicht, wenn du anfängst zu beten, alle seine Eigenschaften in dein Gebet zu nennen. Das ist nicht nötig. Manchmal hilft es, ein oder zwei zu nennen, aber du brauchst sie nicht alle zu nennen, um in richtige Stimmung zu kommen. Aber du sollst über Gott lernen und verstehen, wie groß, wie erhoben, wie mächtig und vor allem, wie heilig er ist. Und wenn du betest, lass diese Wahrheit klar im Gedanken bleiben. Dann kannst du effektiv beten. Ich möchte wieder von diesem Buch Der kniende Christ zitieren. Und wenn ich fertig bin, dann möchte ich, dass wir beten zusammen, bevor wir unser Schlusslied haben. J. Wilbur Chapman war ein sehr effektiver Evangelist im 19. Jahrhundert. Für sein Verständnis vom Gebet hat er die Bibel zu verdanken, allerdings hat er auch sehr viel von einem Mann namens John Hyde gelernt. John Hyde wurde auch gebetender Hyde genannt, Praying Hyde auf Englisch. J. Wilbur Chapman schrieb einmal zu einem Freund: Im Blick auf das Gebet habe ich einige große Lektionen gelernt. Bei einer Mission in England waren die Versammlungen ausnahmsweise klein. Aber ich erhielt eine Nachricht, welche besagte, dass ein amerikanischer Missionar dabei war, Gottes Segen für unsere Arbeit zu erbitten. Er war bekannt als der betende Hyde. Fast umgehend veränderte sich die Situation. Die Halle wurde brechend voll. Und auf meine erste Aufforderung hin nahmen 50 Menschen Christus als ihren Erretter an. Als wir aufbrachen, sagte ich: Herr Hyde, ich möchte, dass Sie für mich beten. Er kam auf mein Zimmer, drehte den Schlüssel in der Tür herum, fiel auf seine Knie und wartete 5 Minuten, ohne dass eine einzige Silbe über seine Lippen kam. Ich könnte mein Herz heftig klopfen und auch das seine Schlagen hören. Ich fühlte heiße Tränen über mein Gesicht laufen. Ich wusste, Gott ist gegenwärtig. Dann sagte er, während Tränen über sein Gesicht strömten: O Gott. Darauf war es wieder 5 Minuten still. Und dann, als er wusste, dass er mit Gott redete, kam aus der Tiefe seines Herzens ein solches Flehen für Menschen, wie ich es nie zuvor gehört hatte. Als ich mich von meinem Knien erhob, wusste ich, was wirkliches Gebet ist. Ich sage nicht, dass du wiederholen musst, was Praying Hyde getan hat, jedes Mal, dass du betest. Das zeigt uns allerdings, was so wichtig für Gebet ist, dass wir unser himmlischen Vater auf richtige Weise betrachten, in richtige Stimme mit ihm sind und beten. Er ist heilig. Und jetzt möchte ich, dass wir beten. Bevor wir das tun, möchte ich sagen, dass es gut möglich ist, dass es ein oder mehrere Leute hier gibt, die nicht sagen können: Ich weiß, dass Jesus Christus für meine Sünde gestorben ist. Ich habe ihn in meinem Leben eingeladen. Er hat mir das ewige Leben gegeben und er hat mir für die Ewigkeit vergeben. Das kannst du auch haben. Das wollen wir, dass du auch hast. Und heute sage ich nur: Wir haben ein kleines Büchlein, das dir dazu hilft. Das heißt, von größter Bedeutung, ist kostenlos und steht draußen zur Verfügung. Nehme das mit, lese das mal durch. Oder wenn du meinst, ich möchte gern jetzt mit jemandem sprechen heute, sind wir bereit, mit dir zu sprechen. Wir wollen zusammen beten. Bevor wir beten, möchte ich, dass jemand aus Luthertext, das Vaterunser vorliest, mit alle unsere Köpfe geneigt. Wer kann das für mich machen? Luthertext, Vaterunser. Hat jemand das dabei? Danke, Gerd. Und dann möchte ich Zeit geben, dass wir beten. Nicht so zurückhaltend. Wir wollen zu dem Herrn beten. Wir wollen uns erheben und beten, und ich werde dann zum Schluss beten.